Infrastruktur. Jetzt, während wir sprechen, sind in Bagdad die Lichter aus. Man kann nicht umhin, sich zu fragen, wie es ist, in einer Stadt ohne Elektrizität zu leben, sich zu überlegen, dass es immer Leute gibt, die aus medizinischen Gründen Strom brauchen und Kinder, die Milch brauchen, die nun sauer wird. Und wenn wir uns von den toten Kindern in Basra berichten lassen, ist die Situation wirklich so unvorstellbar für uns? Ist sie tatsächlich so fremd, dass wir ihre Bedeutung nicht erfassen können? Mir scheint, dass es gewisse Existenzbedingungen gibt, die wir mit diesen Individuen teilen. Schmerz gleicht uns aneinander an. Dazu Jill Stauffer. Was wir über das Leben im Irak wissen, hängt von Informationen ab. Und hier muss man wohl unterscheiden zwischen Informationen, die uns über die Medien oder andere offizielle Quellen zugänglich sind, und solchen Informationen, die aus Quellen stammen, die wir selbst aufzutun versuchen. Dazu Judith Butler. Das ist richtig. In diesem Zusammenhang muss man sich auch näher ansehen, wie die Mainstream-Medien bestimmte Formen von Identifikation entgegenarbeiten. Ich denke vor allem daran, dass die meisten Berichte, die wir aus den Medien erhalten, es uns eigentlich unmöglich machen, uns einen Eindruck davon zu verschaffen, wie groß die Verheerungen sind, die durch die Bomben verursacht wurden, wie viele Menschenleben es gekostet hat und was hier allgemein auf Kosten des Lebens geht. Die ganze Strategie, der man den perfiden Titel Schrecken und Ehrfurcht gegeben hat, scheint mir sehr gut zu der spezifischen Ästhetik zu passen, mit der die Medien die Bombardierungen zeigen. Die Bombenabwürfe sehen wir nur aus der Luft oder aus anderweitiger Distanz. Sie werden die Bombe niemals von unten fallen sehen, sondern nur von oben. Und sie sehen nie Bilder von Menschen, wie sie rennen oder wie sie die Deckung suchen, wenn die Bomben fallen. Sie sehen niemals die verstümmelten Körper. Sie sehen nie die Nahaufnahme. Die zeigt der Mainstream nicht. Stattdessen präsentiert er uns eine Panoramaästhetik, die einer ruchlosen Erhabenheit stattgibt, die tatsächlich etwas wie Schrecken und Ehrfurcht erzeugt. Indes ist dies eine Wirkung, die nur möglich ist aus der Distanz, unserer Distanz. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, daran zu erinnern, dass die dominierenden Medien natürlich Mittel und Wege hätten, diese Distanz zu überbrücken, wenn sie denn wollten. Aber dazu wird es nicht kommen. Die Perspektive der Kamera ist gewissermaßen mit der der Bomber identifiziert. Entsprechend werden wir, die Zuschauer, ebenfalls als diejenigen positioniert, die über allem stehen, die das Geschehene zwar reproduzieren, aber selbst eigentümlich immun dagegen zu scheinen seinen, als ob wir nicht selbst am Boden lebten. Das Internet bietet allerdings ein wichtiges Korrektiv zu solchen Berichten, denn dort hat man Zugang zu den Geschichten, kann man die Zeugenaussagen finden, denen die Mainstream-Kanäle keine Stimme verleihen. Dazu Jill Stauffer. Demnach wäre Schrecken und Ehrfurcht auch eine Strategie, die sich auf uns bezieht. Eine Strategie nämlich, die uns davon abhält, wenn wir uns denn abhalten lassen, das Leid der Menschen zu sehen oder uns ihrer Leben überhaupt genauer anzunehmen und uns ihr Leben genauer vorzustellen. Judith Butler. Das stimmt. Wenn man also auf die philosophische Frage zurückkommen will, welche Verpflichtungen wir gegenüber Leuten haben, die wir nicht kennen, oder warum es sogar der Fall sein kann, dass wir diesen Leuten gegenüber verpflichtet sind, eine Ethik der Gewaltlosigkeit zu verfolgen, dann müssten wir zuvor die Frage stellen, wie es sein kann, dass unsere Beziehung zu solchen Menschen heute durch die Medien auf eine Weise strukturiert wird, dass wir gar nicht in die Nähe jener Fragen kommen. Was bewirkt, dass sich solche Fragen erst gar nicht aufdrängen? In gewisser Weise werden die philosophischen Fragen, die ich verfolgen möchte, systematisch von den Bedingungen unterminiert, unter denen uns, in Anführungszeichen, diese anderen Leute gezeigt werden. Denn sie erscheinen stets unendlich fern in Bildern, die den moralischen Blick gewissermaßen vorab herausfiltern. Jill Stauffer? Bush behauptet ja, er beschütze und befreie diese Leute. Dazu Judith Butler. Ja, aber von ihnen selbst haben wir bislang nichts gehört. Bush beschützt und befreit ein Konstrukt von ihnen und ihren Wünschen, ein Konstrukt, an dessen Entstehung sie selbst nicht beteiligt waren. Wir kennen weder ihre Meinungen noch ihre Wünsche, und wir sind von ihnen auch nicht eingeladen worden. Selbst die jüngsten Aufstände in Basra haben hier bis jetzt noch keine Stimme erhalten. Dazu Jules Daufer: Wir hatten damit begonnen, über Philosophie und Frieden zu sprechen, und nun reden wir über Krieg. Kann Krieg ein Mittel zum Frieden sein? Dazu Judith Butler: Wie aus den Worten hervorgeht, die den Beginn des Krieges erklärt haben, glaubt die Bush-Regierung, dass wir einen Krieg führen, der Frieden bringen wird, weil wir so die Wurzeln des Bösen in der Welt herausreißen, damit es danach keine mehr gibt. Das ist natürlich eine falsche Argumentation. Krieg erzeugt Krieg. Er bringt empörte und gedemütigte und wütende Menschen hervor. Das ist nahezu notwendigerweise der Fall. Insofern, nein, ich glaube nicht, dass Krieg irgendeinen Platz im Frieden haben kann. Ich denke, dass sich im Frieden ein aktiver und schwieriger Widerstand gegen die Versuchung des Krieges manifestiert, der das Vorrecht und die Verpflichtung der Verletzten ist. Als ein solcher Widerstand muss der Frieden umsichtig aufgerecht erhalten werden. Er besteht geradezu in solcher Umsicht, und die ist natürlich stets Versuchungen ausgesetzt. Denn der Zustand des Friedens bedeutet nicht, dass wir als Menschen nicht aggressiv wären. Er bedeutet nicht, dass wir keine mörderischen Impulse hätten. Das wäre ein falsches Verständnis von Gewaltlosigkeit. Viele Leute meinen, wir bräuchten uns nur zu unserer Gewaltlosigkeit zu bekennen, zu entdecken, dass es möglich ist, die Gewalt irgendwie aus unseren Seelen herauszutreiben, weil Aggression nicht konstitutiv für uns sei. Ich denke jedoch, dass es umgekehrt so ist, dass Frieden gerade deshalb eine Aufgabe bleibt, weil wir Aggressionen haben, weil wir fähig sind, Krieg zu führen und zurückzuschlagen und massiven Schaden anzurichten. Im Frieden manifestiert sich ein Widerstand gegen die schrecklichen Befriedigungen, die der Krieg gewährt. Indes geht es nicht nur um Widerstand. Die Selbstverpflichtung, mit einer gewissen Verletzbarkeit, einer riskanten Offenheit für andere zu leben, vermag unserem individuellen Leben durchaus auch positive Bedeutung zu verleihen. Aber mir scheint, dass es ein wenig leichter, einzunehmender Standpunkt ist. Man kann ihn auch nicht einfach alleine einnehmen. Ich meine, er müsste institutionalisiert werden. Er müsste Teil eines Gemeinschaftsethos werden. Im Grunde müsste dieser Standpunkt auch von der Außenpolitik eingenommen werden. Ein Einwurf von Jill Stauffer. Wo könnte man damit anfangen, eine entsprechende Außenpolitik zu gestalten? Dazu Judith Butler. Ich glaube, man müsste mit einer neuen Einstellung zum Internationalismus beginnen. Dafür müsste man aber zunächst überhaupt einmal die Frage stellen, welche Bedeutung dem Internationalismus in dieser Zeit zukommen könnte. Mir scheint das eine gerade heute überaus wichtige Frage zu sein. Denken Sie zum Beispiel an Bushs Aussage, dass wir heute mit Blick auf den Irak von einer Situation wie derjenigen im Zweiten Weltkrieg stehen, als es in Deutschland Hitler gab, einen Diktator, der Teile seiner Bevölkerung tötete. Die USA hätten es damals zu Recht für notwendig erachtet, in die Souveränität dieses Landes einzugreifen, um den Tyrannen abzusetzen. Weshalb es jetzt ebenfalls geboten sei, im Irak einzugreifen und auch dort zu versuchen, den Tyrannen abzusetzen. Die meisten Europäer hingegen ziehen aus dem Zweiten Weltkrieg eine ganz andere Lehre. So kann man etwa das gegenwärtige europäische Bekenntnis zum Multilateralismus als Resultat des Zweiten Weltkriegs begreifen. Die meisten Europäer haben durch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs verstanden, dass Nationalismus ein großes Problem ist und bestimmten Formen von Gewalt Vorschub leistet. Die Europäer haben mithin eher erkannt, dass ein internationaler Zusammenhang aus Institutionen mit internationalen Identifikationen, Zugehörigkeiten und Verpflichtungen die Aussicht auf Frieden lebendig hält. Jill Stauffer sagt dazu, eine im Alleingang handelnde Nation ist definitiv keine Lösung. Dazu Judith Butler, richtig. Insofern neigen verlässlich antinationalistische Strömungen in Europa auch immer dazu, internationalistisch zu sein. Wir haben dort den Weltgerichtshof, den Internationalen Strafgerichtshof, die Genfer Konventionen. Wir haben viele verschiedene interessante Körperschaften, in denen Abstimmungsprozesse zwischen mehreren Nationen repräsentiert sind und deren Konsens kriegerische Handlungen kontrolliert. Der Gedanke ist, dass jede Nation, jede Regierung in Übereinstimmung mit anderen zu handeln hat. Natürlich bedeutet die Bindung an einen Prozess, der auf das für die Gemeinschaft Gesamtbeste orientiert ist, dass der Versuch, die eigenen Interessen durchzusetzen, auch scheitern kann, weil die eigene Perspektive von einer anderen außer Kraft gesetzt werden kann. Es bedarf mithin eines gewissen Maßes an Demut, um in einem solchen internationalen Rahmen zu agieren. Das heißt, dass man seine Eigeninteressen nicht um jeden Preis verfolgen kann. Und es bedeutet natürlich auch, dass man eine internationale Körperschaft wie die Vereinten Nationen nicht als Instrument betrachten kann, mit dem man seine speziellen Interessen verfolgt, um in dem Moment, in dem das nicht funktioniert, zu einem anderen zu greifen, wie zu dem des Krieges. Man muss Internationalismus als etwas betrachten, als das bindende Normen schafft und man muss sich selbst auf diese Konsensstruktur verpflichten. Diese Verpflichtung mag ein Opfer der eigenen partikularen Interessen einfordern oder deren Revision im Lichte der Interessen anderer nötig machen. Es gibt in den entsprechenden Prozessen eine Art von Freigabe, von Nachgiebigkeit, von Unterordnung, die dem zuwiderläuft, was ich jetzt als amerikanisch-maskulinistische Militärideologie bezeichnen möchte. Eine solche Praxis ist gewissermaßen das internationale Äquivalent zu dem, was ich auf individueller Ebene mit Ansprechbarkeit meine. Internationalismus ist zugleich aber ein zu beschränktes Stichwort für die Praxis, um die es mir geht. Es impliziert, dass es lediglich um die Verständigung von Nationalstaaten geht. Was wir brauchen, ist eine viel weitreichende Praxis kultureller Übersetzung, in der es nicht dabei bleibt, ein paar bindende Normen zu erschaffen, sondern bei der es darum geht, sich über die verschiedenen, zuweilen miteinander konkurrierenden Interpretationen universaler Werte zu verständigen, mit denen wir es heute zu tun haben. Dies ist ein Prozess, der weit über die Verständigung von Nationalstaaten hinausgeht. Verstehen wir überhaupt die Formen, die politische Handlungsfähigkeit an Orten wie zum Beispiel Kairo oder Nordalgerien annimmt? Was sind die kulturellen Mittel, mit denen sich die Leute ausdrücken oder mit denen sie ihr Leben leben? Was bedeutet Freiheit oder Selbstbestimmung für sie? Wie, durch welche Vorkehrungen werden solche Werte sichergestellt? Ich glaube, dass Amerikaner bestimmte Vorstellungen von Freiheit und Rationalität haben, die wir von der klassischen liberalen Philosophie übernommen haben, aber auch von der amerikanischen Ideologie, die Individualismus und Selbstbestimmung preist. Ich denke jedoch, dass der Begriff der Handlungsfähigkeit, der die Frage betrifft, wie eine Person als Person handelt, einen weiteren Horizont für die Diskussion um Freiheit und Rationalität bereithält, als es die Begriffe des Individualismus und der Selbstbestimmung tun. Es erlaubt, diverse Praktiken als Ausdruck von Freiheit vorzustellen, die nicht unbedingt dem Individuum entspringen oder irgendeiner innerlichen Vorstellung von Selbstbestimmung. Jill Stauffer, so wie die Freiheit, eine Burka zu tragen. In Ihrem Vortrag in Harvard haben Sie darauf hingewiesen, dass das Ablegen der Burka nicht unbedingt die Befreiung darstellt, die wir darin erkennen mögen. Den Leuten, die denken, dass die Freiheit bereits errungen ist, wenn man den Frauen, um die es geht, vorschreibt, keine Burka mehr zu tragen, halten sie entgegen, dass es hier einen komplexeren Sachverhalt zu verstehen gilt. Dazu Judith Butler. Die Person, die mir darüber am meisten beigebracht hat, ist Lila Abologut, eine Anthropologin von der Columbia University in New York. Sie hat als Ethnologin in Ägypten gearbeitet und ausgiebig über die Handlungsfähigkeit von Frauen im Islam geschrieben. Gegen eine gewisse feministische Position, die davon ausgeht, dass Frauen in Ägypten schlicht und einfach unterdrückt sind, hat Abologut gezeigt, dass es zum Beispiel ein Großteil der Lyrik von Beduinenfrauen tatsächlich politisch extrem subversiv ist. In letzter Zeit hat sie versucht klarzumachen, dass die Burka sehr Unterschiedliches symbolisiert. Sie symbolisiert, dass eine Frau bescheiden ist und dass sie ihrer Familie verbunden ist, aber auch, dass sie nicht von der Massenkultur ausgebeutet wird und dass sie stolz auf ihre Familie und Gemeinschaft ist. Sie symbolisiert Modi der Zugehörigkeit innerhalb eines sozialen Netzwerks. Die Burka zu verlieren bedeutet mithin auch, einen gewissen Verlust dieser Verwandtschaftsbande zu erleiden, den man nicht unterschätzen sollte. Der Verlust der Burka kann eine Erfahrung von Entfremdung und Zwangsverwestlichung mit sich bringen, die Spuren hinterlässt. Wir sollten keineswegs davon ausgehen, dass Verwestlichung immer eine gute Sache ist. Sehr oft setzt sie wichtige kulturelle Praktiken außer Kraft, die kennenzulernen, es uns an Geduld fehlt. Dazu Jill Stauffer. Es geht also nicht nur darum, das Sterben oder Leiden von Menschen in weiter Ferne wahrzunehmen, sondern auch darum, andere Arten von Verlust anzuerkennen, kulturelle Verluste, die anderen durch uns entstehen, dadurch, dass wir ihnen unsere Vorstellung von einem sinnhaften und freien menschlichen Leben aufzwingen. Solche Verluste anzuerkennen bedeutet notwendig auch, unseren Horizont zu erweitern. Wenn man Philosophie betreibt, aber auch wenn man sich für gewaltlose Politik, Internationalismus oder verantwortlichen Journalismus engagiert, scheint mir in der Tatsache eine wichtige Aufgabe darin zu bestehen, sich auf einen ernsthaften Prozess kultureller Übersetzung einzulassen. Auf diesem Wege können wir vielleicht wirklich eine umfassende Vorstellung davon gewinnen, wie Menschen Bedeutung herstellen und was ihrem Leben Sinn verleiht. Ich fürchte aber, dass wir momentan in einer Zeit leben, in der wir unsere eigene Vorstellung von dem, was ein Leben lebenswert macht, anderen aufzwingen. Und zwar genau in dem Maße, wie wir für uns selbst die existenzielle Frage, was unser eigenes Leben lebenswert macht, desensibilisieren. Wir stellen uns das wertvolle Leben einfach als ein amerikanisches Leben vor, in dem die Wahl als der ultimative politische Akt erscheint und die Freiheit des Konsums als die wichtigste Freiheit. Wenn es uns gelingen sollte, diese Idee dem irakischen Volk aufzuzwingen, dann zerstören wir eine Kultur, ohne auch nur irgendetwas darüber gewusst zu haben, wie in diesem kulturellen Kontext sinngestiftet und erhalten wird. Dazu Jill Stauffer. Man muss von der Auffassung wegkommen, dass anderes Leben nur dann unsere Anerkennung verdient, wenn es in dem von uns gesetzten Rahmen passt. Judith Butler, das berührt die Frage, wie, von welchen Parametern unsere Wahrnehmung in moralischer Hinsicht strukturiert wird. Wie gelangen wir dahin, jemanden als Menschen anzuerkennen und nicht als irgendeine entfernte Ethnität, die jemals zu verstehen wir weder hoffen noch wünschen könnten? Lassen Sie mich versuchen zu erklären, was ich meine. Nach dem 11. September hat die New York Times eine Serie von Nachrufen gebracht. Sie erschienen in jeder Ausgabe mit einem Bild. Die Personen lächelten immer, dann gab es dazu noch einen kleinen Kasten über sie und irgendetwas über ihre Familien. Sie hatten immer Hoffnungen und Träume, sie kamen immer irgendwo her, sie hatten Hobbys. Der Verlust dieser Leben wurde so als ein wirklicher, als ein schmerzlicher Verlust erfassbar. Ich denke, dass öffentliche Trauer eine gute Sache ist. Menschen müssen betrauert werden. Verlust muss öffentlich anerkannt werden, weil das hilft, ihm ein Gefühl von Realität zu verleihen, aber auch, weil es kundgibt, dass das Leben, um das getrauert wird, real gewesen ist. Das leisten Nachrufe. Das Leben wird nicht einfach ausgelöscht. Es prägt sich ein und es wird erinnert. Das scheint mir eine würdige Sache zu sein. Heute hörte ich einen Nachrichtensprecher die Namen der amerikanischen Soldaten verlesen, die getötet wurden. Es sind nun vermutlich auch schon 200 Iraker tot, aber deren Namen werden wir nie zu hören bekommen. Wir werden nicht einmal lernen, diese Namen richtig auszusprechen. Über sie wird es keine Kästen geben, keine Geschichten darüber, wo sie lebten, was sie taten und was sie sich für ihr Leben wünschten, was ihre tiefsten Freundschaften oder ihre leidenschaftlichsten Lieben waren. Ich will sagen, dass die Manipulation der Kategorien, nach denen Leben als lebenswert und Tode als der Trauer würdig anerkannt werden, Teil des Beschrebens ist, diejenigen zu entmenschlichen, denen wir Gewalt antun. Zu Jill Stauffer. Gewalt schließt ja auch die Trauer um das Leben aus, gegen das sie sich richtet. Judith Butler? Ja, hier geht es um die Produktion einer spezifischen Blindheit, die mit der Logik der Gewalt einhergeht. Wenn das andere Leben nicht als Leben in Betracht kommt, gibt es auch kein Bewusstsein davon, dass hier tatsächlich Leben ausgelöscht wird. In dieser Hinsicht habe ich auch Bedenken, was den Nachruf in seiner Funktion für die Stabilisierung nationaler Identität angeht. Lassen Sie mich das an einem Beispiel aus San Francisco erläutern. Eine arabisch-christliche Gruppe reichte dem San Francisco Chronicle einen Nachruf zu einigen namentlich benannten Palästinenserinnen und Palästinensern ein, die durch israelische Gewalt umgekommen waren. Der Chronicle ließ mitteilen, so etwas könne ohne Todesnachweis nicht gedruckt werden. Daraufhin ging die Gruppe los und fand den Beleg in der Haaretz, einer relativ progressiven israelischen Zeitung, die von diesen Toten berichtete. Nachdem die Gruppe den Nachweis also erbracht hatte, hieß es von Seiten des Chronicles, ihr Beitrag passt leider nicht in unser Nachrufformat, ohne Angaben von Gründen. Aber sie können ihn als Todesanzeige einsenden. Also schrieb die besagte Gruppe ihren Beitrag in das Format einer Todesanzeige um und reichte diese ein. Auch diese Anzeige wurde schließlich abgelehnt, und zwar mit der Begründung, der Chronicle sei besorgt, eine Reihe von Lesern mit der Schaltung einer solchen Anzeige zu beleidigen. Er riskiere damit, Anlass zu öffentlichem Ärgernis zu geben. Das macht die Sache in ziemlich empörender Weise deutlich. Man muss sich tatsächlich fragen, unter welchen Bedingungen die Trauer um verlorenes Leben zum öffentlichen Ärgernis wird. In Sophokles Antigone verbietet es Kreon, seinen Neffen Polyneikes in der Stadt zu beklagen und zu betrauern. Und das führt letztlich zum Zusammenbruch seines gesamten Königreichs. Dazu Jill Stauffer als Einwand, weil man Antigone nicht befehlen konnte, nicht zu trauern. Judith Butler? Ja, gut gesagt. Es gibt kein Gesetz, das Trauer verbieten könnte, selbst wenn es ihrem öffentlichen Abdruck und Ausdruck untersagt. Das zeigt sich auch an unserer Situation. Denn wenn es so ist, dass diese Palästinenserinnen und Palästinenser, unter ihnen kleine Kinder, nicht benannt werden sollen und wir auch gar nicht wissen sollen, auf welche Schule sie gingen oder was sie taten, als sie getötet wurden oder was ihre Pläne waren, weil es uns beleidigen könnte zu wissen, wer eigentlich getötet worden ist, dann wird damit Folgendes impliziert. Sobald wir pro-israelisch sind oder uns mit der israelischen Sache identifizieren, wollen wir nichts von den tatsächlich getöteten Menschenleben wissen, die von Israel getötet worden sind. Das jedenfalls nimmt offenbar der San Francisco Chronicle von Leuten an, die dem Staat Israel zugeneigt sind. Ich würde aber darauf wetten, dass viele von ihnen diese Zuschreibung zurückweisen würden, oder zumindest hoffe ich, dass sie das tun würden. Tschüss, Taufer. Man muss sich über die potenzielle Mitschuld klar werden, die wir an der Produktion einer Haltung tragen, für die es Menschen gibt, um die man nicht zu trauern braucht. Judith Butler dazu: Für mich als progressive Jüdin kommt die Durchsetzung einer solchen Haltung dem Tod des Judentums selbst gleich. Denn in meinen Augen bestand immer einer der wertvollsten Aspekte des Judentums in seinem Nachdruck auf öffentliche Trauer sowie in der damit verbundenen Forderung, dass sich eine ganze Gemeinschaft zur Trauer versammeln muss. Es reicht aber nicht, nur die eigenen Toten zu beklagen. Wir müssen unsere Vorstellung davon erweitern, wer der Trauer würdig ist, so dass wir nicht auf der Grundlage bereits etablierter Identifikationen trauern. Bevor wir nicht lernen, dass andere Leben ebenso betrauernswert sind und an uns die gleichen Forderungen stellen, betrauert zu werden, und zwar besonders diejenigen, an deren Auslöschung wir beteiligt waren, bin ich mir nicht sicher, dass wir wirklich auf dem Weg sind, das Problem der Entmenschlichung zu überwinden. Jill Stauffer, das erinnert mich an Ihren Artikel in The Nation über die in Guantanamo Bay inhaftierten Gefangene. Sie wiesen darauf hin, dass die Häftlinge unter anderem deshalb nicht unter dem Schutz der Genfer Konventionen gestellt wurden, weil sie nicht im Namen eines anerkannten Staates handelten und die Genfer Konventionen an diese Voraussetzung gebunden sind. Sie haben in diesem Zusammenhang argumentiert, dass wir es versäumt haben, unsere Konzeption von Menschenrechten auch auf diejenigen auszuweiten, deren Werte oder Verbindlichkeiten durchaus die Grenzen unserer eigenen herausfordern mögen. Das ähnelt der Frage danach, wer betrauert werden kann. Es ist die Frage nach den Grenzen, die wir unseren eigenen Gerechtigkeitsstandards setzen. In dem Artikel schreiben sie: Ob wir in Momenten der Empörung oder Verständnislosigkeit fortfahren, die universelle Idee der Menschenrechte durchzusetzen, das heißt, ob wir die Menschenrechte auch denjenigen zusprechen, die außerhalb der Sphäre dessen handeln, was wir gewöhnlich für menschliches Verhalten halten, das ist ein Test unserer Menschlichkeit. Mit anderen Worten, egal was jemand anderes getan hat, es kommt immer noch darauf an, wie wir Menschen behandeln. Es ist ausschlaggebend für unsere Menschlichkeit, dass wir Straftäter gemäß Standards behandeln, die wir als gerecht anerkennen. Gerechtigkeit darf nicht auf Vergeltung reduziert werden. Es gilt vielmehr, sich im Namen von Gerechtigkeit für eine Lösung zu entscheiden, die auf Frieden ausgerichtet ist. Wobei Frieden die schwierigere, aber menschlichere Weise ist, auf Verletzungen zu reagieren. Eben das ist die Grundlage jeder Idee von Recht. Dazu Judith Butler. Rumsfeld hat gesagt, dass die Menschenrechte schön und gut seien und die von den Genfer Konventionen